Hallo Jonas.
Hallo Manuel.
Herzlich willkommen zur ersten Folge von unserer Einstiegsreihe. Für diejenigen, die uns noch nicht kennen, und wir hoffen, es gibt viele, die diese Folge hören, die uns noch nicht kennen. Mein Name ist Manuel, der nette Herr gegenüber ist Jonas. Und wir betreiben zusammen den Podcast Bitcoin Verstehen, in dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Ich habe es ja gesagt, das ist eine Einstiegsfolge oder eine Einstiegsreihe. Führt da gerne mal ein bisschen zu aus, Jonas. Was haben wir uns gedacht?
Genau, wir haben ja den Podcast vor über 3 Jahren schon gestartet, damals auch mit der Idee, Bitcoin so einfach wie möglich darzustellen und auch zu erklären, weil wir immer noch denken, Bitcoin ist ein sehr, sehr komplexes Thema und für die meisten ist Bitcoin immer noch so ein rotes Tuch. Man hat ein bisschen was gehört, aber weiß nie so richtig, worum es geht. Und da wir ja, wie du schon gesagt hast, normalerweise in unseren Podcast-Folgen eher fast 1 Stunde reden, haben wir gedacht, wir machen mal was Neues für jemanden, der eben noch keinen Überblick über Bitcoin hat, noch kein Vorwissen hat, kein großartiges, und haben gesagt, wir machen eine 10-teilige Einstiegsreihe. Mit 30 Minuten pro Folge haben wir uns mal vorgenommen, mal schauen, ob wir das genau hinbekommen. Und wir wollen einerseits die Grundlagen von Bitcoin ein bisschen besser erklären, eben also was ist Bitcoin, die technischen Grundlagen, was steckt dahinter, und natürlich auch die Richtung, was sind denn so Kritiken, die man immer wieder hört, was sind so Mythen darüber, aber natürlich auch am Ende, wie man dann Bitcoin kauft und vor allem es auch sicher aufbewahrt, weil das kriegt man ja auch häufig hin und das ist ein ganz, ganz großer, wichtiger Punkt. Und am Ende sollte man so einen großen, groben Überblick haben über Bitcoin. Wir müssen hinzufügen auf jeden Fall, dass wir können nicht komplett ins Detail gehen, Bitcoin ist so komplex, aber wir glauben, nach diesen 5 Stunden knapp sollte man sehr viel wissen über Bitcoin und vor allem auch mehr wissen als ein ganz, ganz großer Teil der Bevölkerung, und das ist, glaube ich, unsere Idee dahinter. Und wenn man dann noch weiter einsteigen möchte, tiefer einsteigen möchte, dann findet ihr auf jeden Fall immer in den Episodenbeschreibungen, wir werden auch in den Folgen selber darauf hinweisen, weitere Hinweise auf unsere ganzen Folgen, die wir haben, weil wir eigentlich zu allen Themen schon mal 1 Stunde gesprochen haben, wo man noch tiefer reinsteigen können, oder weitere Literatur, Medien, wo ihr euch weiter informieren könnt. Und ich glaube, das ist so unser Ziel für die nächsten 10 Folgen, die man, ich glaube, auch nacheinander hören kann, weil es ein bisschen darauf aufbauen. Aber theoretisch könnt ihr diese Folgen auch einzeln hören, aber würden euch empfehlen, dass ihr am besten alle Folgen in dieser Reihenfolge, wie wir sie veröffentlichen, auch anschaut bzw. anhört.
Genau, also im Idealfall ist es so, ihr habt beispielsweise einen Freund oder eine Freundin, die euch schon länger in den Ohren liegt und sagt, hey, Bitcoin ist toll, Bitcoin ist klasse, aber irgendwie habt ihr nicht den Zugang dazu. Und wir möchten euch hier eben die Möglichkeit bieten, dass ihr euch mit 5 Stunden Zeit so viel Wissen aneignen könnt, um eben, ich sag mal, um mitreden zu können. Also man ist danach kein Experte, das ist auch gar nicht das Ziel. Wir versuchen wirklich, euch von null an die Hand zu nehmen und eben so ein bisschen durch alle möglichen Bereiche Bitcoins zu führen. Und danach könnt ihr für euch entscheiden, ist es das wert, wollt ihr euch mehr damit befassen oder eben nicht. Aber in jedem Fall habt ihr eben einen hoffentlich Mehrwert aus den 10 Folgen ziehen können, dahingehend, dass ihr eben ja mitreden könnt. Und jetzt würde ich sagen, genug der Vorrede, die Uhr läuft, wir sind gespannt, 30 Minuten ist für uns nicht ganz einfach, weil unser Hauptformat eben länger ist. Ich übergebe an dich, Jonas, was ist Bitcoin?
Genau, die große, große Frage, die man so vielleicht gar nicht so einfach beantworten kann, aber wir versuchen heute mal so einen kleinen Überblick zu schaffen, worum es überhaupt geht. Und ich möchte damit beginnen. Viele fragen sich erstmal, ja, wo kommt es überhaupt her? Weil wir wissen irgendwie von einem Produkt, von einem iPhone, von irgendeinem Internet-Sozialplattform, Facebook oder wem auch immer, wissen wir meistens, wer dahinter steckt. Und dann könnte man sich natürlich die Frage stellen, ja, wer steckt denn hinter Bitcoin? Das muss doch irgendjemand erfunden haben, weil Bitcoin gibt es erst seit knapp 2008, 2009. Das heißt, es muss jemand geben. Und es hat damit begonnen, dass ein Mensch namens Satoshi Nakamoto 2008 in einer Mailingliste, also eine Art Newsletterliste für Kryptographie damals, das White Paper für Bitcoin, das sogenannte White Paper, veröffentlicht hat. Und ein White Paper ist eigentlich nichts anderes. Das kommt meistens aus dem Projektmanagement, aus dem Marketingbereich. Das ist so eine Darstellung eben, wie man zum Beispiel eine grundlegende Idee wiedergeben würde. Also wie ist etwas aufgebaut, welche Idee steckt dahinter und was möchte man mit diesem Thema erreichen dann zum Beispiel. Und genau das hat Satoshi Nakamoto veröffentlicht in dieser Kryptographie-Mailingliste und hat beschrieben, was Bitcoin sein sollte aus seiner Sicht. Und 2009 ist dann Bitcoin erst wirklich an den Start gegangen, so dass man es wirklich auch nutzen konnte. Und das Interessante dabei ist nämlich jetzt, wir wissen bis heute nicht, wer diese unbekannte Person ist. Denn Satoshi Nakamoto hat danach noch ein bisschen mehr in diesen Mailinglisten geschrieben, war in Foren aktiv, hat auch immer wieder geholfen, dieses Bitcoin-Thema weiter voranzutreiben, hat aber so 2010 dann irgendwann gesagt, er verschwindet wieder und widmet sich anderen Projekten. Und seit diesem Zeitpunkt, also fast 13 Jahre, haben wir nie wieder ein Lebenszeichen von dieser Person erhalten. Das heißt, wir wissen nicht, ob das eine Einzelperson ist, ob das eine Frau ist, ein Mann ist. Wir wissen nicht, ob das ein Unternehmen war ob ein Staat auch dahinter steckt. Deswegen gibt es da so ganz große Mythen dahinter, wer das denn sein könnte. Es gibt auch Mythen, dass es irgendwie auch der Staat mit dem CIA in den USA sein kann. Aber wie gesagt, wir wissen es nicht. Das Interessante dabei ist aber, jetzt könnten einige sagen, ja, aber das ist doch blöd, nicht zu wissen, wer dahinter steckt. Aber es hat halt einen großen Vorteil, da man eben sagen kann, es gibt niemanden, den ich zum Beispiel zur Rechenschaft ziehen kann. Ich kann niemanden anzeigen. Es gibt niemanden, den ich auf irgendeinen Stuhl heben kann, der wiederum so gesehen die Macht über etwas besitzt. Und deswegen werden wir in den nächsten Folgen auch noch lernen, welchen Vorteil es denn besitzt, dass eben keine Person, die noch lebt, wir wissen es ja nicht mehr, noch lebt, da ist, um die irgendwie anzugreifen oder halt eben vorher vorzuheben. Und das ist vielleicht sogar der größte Schachzug, den diese Person jemals getätigt hat. Aber wie gesagt, das werden wir in Zukunft noch weiter sehen, warum das so interessant ist.
Da möchte ich gar nicht viel ergänzen, möchte aber eben nochmal darauf hinweisen, wie abgefahren das eigentlich ist. Das ist eine Person gewesen oder eine Gruppe, man weiß es nicht. Man weiß es bis heute nicht und man weiß es sehr wahrscheinlich auch in Zukunft nicht. Man wird es sehr wahrscheinlich nie erfahren. Der hat eine Idee verbreitet und diese Idee hat sich wirklich über die ganze Welt ausgestreut, verbreitet, ohne dass es eine Person, ohne dass es eine Gruppe gab mit Marketingbudget, mit Geld. Und wir sind hier 14 Jahre später und Bitcoin ist immer noch da. Finde ich einfach sensationell.
Und wir reden immer noch darüber und das ist halt das Interessante dabei. Und es hat sich halt so, man kann wirklich davon sagen, es ist organisch gewachsen, weil eben die Menschen darüber gesprochen haben, sie haben es weitergeleitet, weil sie es wertvoll finden. Und so hat sich das Ganze verbreitet und jetzt sitzen wir hier, wir beide sprechen darüber und ihr, die jetzt zuhört und zuschaut, habt euch anscheinend dafür interessiert. Das heißt also da, wie du gesagt hast, kein Marketing, das dahinter steckt, sondern das ist alles natürlich entstanden. Jetzt haben wir gesehen, wie das Ganze entstanden ist erstmal. Jetzt können wir uns natürlich die Frage stellen, kann man einfach erklären, was Bitcoin ist? Weil das ist meistens ja die große Frage, hey Manuel, kannst du mir erklären, was Bitcoin ist? Wir versuchen es einfach mal und ich glaube, man kann es doch relativ gut erklären. Also schlussendlich ist Bitcoin nichts anderes als ein globales, rein digitales Netzwerk. Und ein Netzwerk kennen wir ja, darunter sind dann viele Menschen miteinander verbunden. Die können sich entweder Nachrichten zuschicken, wie zum Beispiel bei einem Messenger-Dienst, also bei einem Nachrichtendienst auf dem Handy. Das heißt, man schickt sich die Nachrichten zu. Und bei Bitcoin ist es eben der Fall, dass ich weltweit mit den Menschen verbunden bin in dem Netzwerk und ich mir in Form von Bitcoin Werte zusenden kann. Also nicht Nachrichten, also Nachrichten schon, aber das sind dann Nachrichten in Form von Werten. Da kommen wir später noch drauf, wie das Ganze dann funktioniert, auch technisch. Und das heißt also, man kann Werte versenden und hier kommt der ganz wichtige Punkt, ohne dass es eine kontrollierende zentrale Instanz gibt. Also es gibt kein Unternehmen, keine Person, kein Staat, der dieses Netzwerk kontrolliert. Und zusätzlich, was ganz wichtig ist, die Anzahl dieser Bitcoin, also die Werte, die ich versenden kann in diesem Netzwerk, sind begrenzt auf eine bestimmte Anzahl. Da komme ich gleich noch dazu. Und eigentlich reicht das erstmal aus, um Bitcoin so halbwegs zu verstehen, worum es überhaupt geht. Also wie gesagt, es ist ein rein digitales Netzwerk. Ich kann darin Werte in Form von Bitcoin verschicken und die Anzahl ist begrenzt. Und diese Erklärung ist eigentlich ausreichend. Wie das unter der Haube jetzt funktioniert, ist eigentlich ziemlich nebensächlich erstmal. Natürlich ist es sehr spannend zu sehen, warum das funktioniert und wie das funktioniert. Aber die großen Vorteile und die daraus entstehenden Mehrwerte, die sind wahrscheinlich viel wichtiger für die meisten, weil die meisten ja auch nicht so technisch versiert sind, würde ich jetzt mal sagen. Das kann man so ungefähr vergleichen wie mit dem Internet. Wir nutzen tagtäglich das Internet, aber wir wissen nicht, wie so ein Podcast jetzt zum Beispiel veröffentlicht wird. Trotzdem sehen wir dann Mehrwert darin. Und das Gleiche kann man bei Bitcoin eigentlich auch so übertragen. Also so würde ich es mal erstmal im grundlegendsten Sinne zusammenfassen. Dann kommen wir jetzt zu dem ganz wichtigsten Problem, das Bitcoin eigentlich löst. Und weil man könnte sich jetzt hier fragen, okay, schön und gut, ich kann mir jetzt Werte versenden, aber das kann ich doch auch theoretisch mit meinem Bankkonto schon die ganze Zeit machen und auch digital machen. Da kommt jetzt aber die Krux, die man sich genau anschauen muss. Denn es gibt das sogenannte Double Spend Problem auf Englisch oder im Deutschen ausgedrückt das doppelte Ausgabenproblem. Denn wir leben ja normalerweise in einer physischen Welt. Wenn ich da jetzt dir eine Geldeinheit gebe, ob das jetzt ein Euroschein ist oder eine Goldmünze ist, wenn ich die besitze und wir beide treffen uns und ich gebe dir diese Münze, dann ist die Transaktion ja abgeschlossen. Weil ich kann diese Münze nicht weiter ausgeben, weil ich habe sie dir gegeben und du kannst sie wieder ausgeben. Das heißt also, ich kann nicht betrügen, weil es funktioniert ja einfach nicht. Jetzt leben wir aber schon lange nicht mehr in der realen Welt häufig, sondern die meisten Transaktionen und Handel wird in der globalisierten Welt, in der digitalen Welt, also im Internet durchgeführt. Da wird es natürlich schwieriger, weil jetzt überlegen wir uns mal, ich habe jetzt ganz einfach ausgesagt, ich habe eine Goldmünze auf meinem Computer liegen als Bilddatei, schicke die dir per E-Mail. Ich schicke dir ja nicht diese Datei direkt so, dass sie bei mir weg ist und du hast sie nur noch, sondern sie wird kopiert. Das bedeutet, in der digitalen Welt haben wir nur Kopien. Das ist natürlich bei Bildern ziemlich egal und auch bei Texten ziemlich egal, weil es ist ja auch schön, es skaliert ja toll. Das heißt, ich kann alles relativ schnell versenden. Problem ist aber nur bei Dingen, die begrenzt sein müssen wie Geld, weil sonst kann ich ja betrügen, weil wenn ich dir jetzt die Goldmünze schicke, hast du sie und ich schicke sie dann an Sarah auch noch weiter und an Tom auch nochmal, habe ich ja eben die Goldmünze dreimal ausgegeben, obwohl ich nur eine hatte. Das heißt, wir kommen hier an ein riesiges Problem. Und da kommt bisher der Fall rein, weil wir jetzt natürlich sagen können, ja, wir haben doch auch digitales Geld. Ja, das funktioniert, aber nur dann, wenn wir bisher eine Kontrollinstanz haben in dem ganzen Thema, in dem ganzen Netzwerk. Beispielsweise die Bank oder so ein Zahlungsdienstleister, ich nehme jetzt mal PayPal, weil die meisten die ja kennen, und die machen nichts anderes, als in der Mitte dieses Netzwerks zu stehen und die Guthaben der einzelnen Netzwerkteilnehmer zu kontrollieren. Bedeutet also, PayPal macht nichts anderes, als wenn sie ein großes Kassenbuch haben und da steht drauf, Manuel hat eine Goldmünze oder besser gesagt 10 Euro, Jonas hat 10 Euro, Tom hat 10 Euro und wenn ich dir jetzt 10 Euro schicken möchte, dann schaut PayPal danach, okay, wie viel Guthaben hat denn der Jonas, reicht das denn aus? Wenn ich dir jetzt 5 Euro schicken möchte, gucken sie, okay, 10 hat er, 5 darf er an den Manuel schicken, das heißt, sie streichen bei mir die 5 durch, ich habe noch 5 und dir schicken sie 5 dazu, streichen es auch durch, bei dir steht dann 15 dran. Funktioniert relativ gut, funktioniert auch ziemlich schnell, weil heutzutage im digitalen Welt diese Datenbanken ja ziemlich einfach funktionieren, kommt aber zu einem großen Problem. Denn jetzt kommt der ganz, ganz wichtigste Punkt und der größte Punkt, an dem man sich wirklich merken muss, diese zentralen Punkte bringen immer das Thema Vertrauen mit sich. Denn ich muss jetzt PayPal vertrauen, dass sie erstens mein Guthaben richtig kontrollieren und richtig aufschreiben, weil sie könnten ja theoretisch auch, wenn ich jetzt hunderte, tausende Transaktionen pro Woche habe, könnte ich einen Überblick verlieren und dann merke ich ja gar nicht, ob sie die 10 Euro mehr oder 10 Euro weniger draufschreiben. Da muss ich kontrollieren, muss ich aufpassen. Zweitens kann es natürlich sein, dass ich nicht weiß, ob sie meine Transaktion auch richtig durchführen, die ich getätigt habe. Und drittens kann natürlich auch sein, dass PayPal irgendwann sagt, Jonas, das, was du gerade machst, warum auch immer, das vielleicht sieht ein bisschen kriminell aus. Ich glaube, du solltest mal eher keine Transaktion machen und die frieren wir jetzt mal zum Beispiel ein. Das heißt, du darfst keine Transaktion mehr durchführen. Und noch viertens will ich dazu fügen, gehört halt eine Privatsphäre dazu. PayPal weiß dauerhaft, was ich mit meinem Geld mache, wie viel Geld ich habe. Und fünftens, meistens nehmen sie eine Gebühr noch dafür, weil die für diese Tätigkeit wollen sie natürlich Geld haben. Das heißt, wir sehen, dieser Mittelsmann, dieser Kontrollpunkt in der Mitte ist auf der einen Seite ziemlich einfach und gut, da wir eben digitale Zahlungen durchführen können und das Ganze auch funktioniert. Auf der anderen Seite gibt es ganz, 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 ganz große Probleme, Thema Vertrauen. Auch hier natürlich, es kommt immer darauf an, wie du das siehst. Wenn du sagst, mir ist es ziemlich egal, was PayPal macht, dann kannst du es gerne nutzen. Gibt aber auch andere Seiten wiederum sagen, nein, das hat so viele Risiken dabei, das möchte ich nicht nutzen. Da kommen Themen dazu, irgendwann mit politischer Verfolgung, da kommen wir später auch noch darauf. Aber man kann sich ja schon mal überlegen, Vertrauen ist so ein ganz großes Thema dabei. Genau, das sind wir jetzt bei diesem klassischen System. PayPal, Banken funktionieren alle gleich. Wie gesagt, nochmal, einer steht in der Mitte, dem muss ich vertrauen. Jetzt Umkehrschluss bei Bitcoin. Möchte man ja sagen, ich möchte was anderes haben. Wie kriege ich das Vertrauen raus? Weil Bitcoin ist digital. Bitcoin könnte ich ja unendlich großartig kopieren. Was machen denn die anders? Und bei Bitcoin gibt es eben keinen zentralen Knotenpunkt. Deshalb spricht man bei Bitcoin auch von einem dezentralen Netzwerk. Bei Bitcoin sind nämlich alle Netzwerkteilnehmer untereinander direkt miteinander verbunden. Es gibt da diesen englischen Ausdruck Peer-to-Peer-Netzwerk. Das heißt, die Peers sind die Teilnehmer, die untereinander direkt verbunden sind, ohne so einen dritten Mittelsmann in der Mitte zu haben. Und dadurch kann man das ein bisschen beschreiben, deshalb sind Zahlungen möglich, die ohne so eine Kontrollinstanz durchführbar sind. Man kann es also, und du beschreibst es häufiger auch mal so, ein bisschen als digitales Bargeld bezeichnen. Ich kann online nämlich dann das gleiche durchführen mit dem Bargeld oder physischen Gütern. Ich kann sie nachher nämlich nur einmal ausgeben. Und keine einzelne Gruppe muss das Ganze kontrollieren, genauso wie in der realen Welt. Wir beide können uns ja direkt treffen, ich gebe dir die Münze und wir müssen niemanden dabei haben, der das kontrolliert, weil einfach aus den Naturgesetzen heraus geht es nicht, dass ich etwas kopiere. Bitcoin besitzt daher kein zentrales Kassenbuch, wie es zum Beispiel PayPal macht, sondern Bitcoin geht einen anderen Weg. Und das ist ganz interessant und das wird auch ganz wichtig jetzt. Sondern Bitcoin hat nicht ein Kassenbuch, sondern hat gesagt, okay, wenn nicht einer in ein Kassenbuch haben darf, dann geben wir doch allen Netzwerkteilnehmern ein Kassenbuch. Das heißt also, alle Netzwerkteilnehmer, und wir machen gleich ein Beispiel, wo es dann richtig deutlich wird, besitzen ein Kassenbuch mit allen Transaktionen, die jemals getätigt worden sind. Das heißt also, Umkehrschluss, jeder führt sein eigenes Kassenbuch mit allen Transaktionen und den Guthaben. Das heißt also, ich muss niemanden einzeln vertrauen, sondern ich kann immer auf mein eigenes Transaktions- und Kassenbuch schauen. Dadurch ist es das Schöne, ja, jeder weiß zu jeder Zeit, was der andere besitzt. nicht natürlich direkt, weil Bitcoin eben dort keine Klarnamen auftreten, aber darauf kommen wir, glaube ich, bei der technischen Folge ein bisschen näher, wie das Ganze dann funktioniert. Aber das Wichtige dabei ist, dieser Intermediär, diese Kontrollinstanz entfällt halt völlig und ich muss niemandem vertrauen. Und das ist der ganz, ganz wichtige Punkt bei Bitcoin. Und jetzt kann man das Beispiel aufmachen, was ich sehr interessant finde, wo es, glaube ich, ganz deutlich wird. Wir können das einfach mal als Beispiel der Freundesgruppe nehmen mit 10 Freunden. Man kennt das ja, man trifft sich, man kennt sich seit Schulzeiten, man geht häufig mal essen, man trifft sich so irgendwie Aktivitäten. Der eine lädt mal den anderen ein, der andere zahlt da mal etwas. Man könnte natürlich sagen, so, wir können das immer untereinander tun oder wir sagen, hey, wir kennen uns so gut, wir treffen uns so häufig, wir machen doch mal ein gemeinsames Kassenbuch auf. Das legen wir in die Mitte oder machen im Internet irgendwie eine Datei, eine Tabelle, Excel-Tabelle auf und wir tragen das dann einfach ein. Ist irgendwie aufwendig, ist es irgendwann nervig, irgendeiner vergisst das Ganze. Deshalb könnte man ja sagen, hey, komm, der Manuel, das ist ein ganz vertrauensvoller Typ, den kenne ich schon ewig, der kennt sich mit Zahlen aus. Deswegen darf der Manuel ab sofort in dieses Kassenbuch alle Sachen eintragen, alle Transaktionen. Das ist doch toll, dann hat er die Übersicht und am Ende des Monats kann er so ein bisschen wie so der Kontrollwart nachher den Haushalt machen und am Ende abrechnen und am Ende des Monats können wir dann gegenseitig die Sachen überweisen. Problem ist aber, ich mag den Manuel, vielleicht mag er auch mich, vielleicht mag er den Tom ein bisschen weniger. Was passiert, wenn er jetzt zum Beispiel sagt, die Transaktion lasse ich nicht durchgehen? Oder er schreibt beim Jonas ein bisschen 10 Euro mehr drauf oder noch schlimmer, er schreibt bei sich noch mehr drauf, wird schwierig irgendwann, weil dann heißt das Kassenbuch durcheinander und in der Freundesgruppe würde es vielleicht noch funktionieren, weil man sagen kann, das passiert auf Vertrauen. Jetzt müssen wir uns aber übertragen auf eine Welt mit Menschen, die man nicht kennt und bei Geld hört irgendwann auch das Vertrauen zu Fremden auf. Das heißt also, da kommen wir irgendwann schon an ein Ende, wo wir nicht mehr hinkommen, dass es sowas funktionieren würde, vor allem nicht global. Und bei Bitcoin wäre es genau andersrum jetzt eben, wenn wir auf die Freundesgruppe gehen würden. Wir würden allen von uns 10 Freunden ein Kassenbuch geben, eine eigene Excel-Liste. Jeder führt diese Excel-Liste und wir schreiben alle jede Transaktion voneinander auf. Das heißt, jeder weiß zu jedem Zeitpunkt, wer wem was schuldet und Manuel müssen wir gar nicht mehr vertrauen. Und dadurch fällt dieses Vertrauen raus. Natürlich kann man sich jetzt sagen, in der Freundesgruppe geht es noch, wir könnten uns jeden Tag mit per WhatsApp auch die Transaktion schicken und sagen, hey, Manuel, schreib mal die neue Transaktion auf und Tom schreibt die neue Transaktion auf. Global wird es schwieriger. Aber auch hier der Hinweis, das werden wir in der Technikfolge genau betrachten, wie das denn auf globaler Ebene funktionieren kann. Aber nochmal zusammengefasst, wichtig ist, bisher in den Netzwerken, die wir kennen, zentral ist ein Kassenbuch in der Mitte, die jemand kontrolliert und das jemand kontrolliert. Da bedürfe ich Vertrauen. Bei Bitcoin ist es eben andersrum. Jeder Netzwerkteilnehmer hat ein eigenes Kassenbuch. Dadurch verschwindet das Vertrauen. Und das ist so gesehen aus meiner Sicht einer der wichtigsten Punkte Bitcoins und Eigenschaften, aus denen sich ganz schön viele Dinge ergeben. Und das Wichtige ist, diese Möglichkeit im Internet etwas zu machen ohne Vertrauen gab es zuvor nicht. Und dieses Problem hat Bitcoin zum ersten Mal gelöst.
Erstmal wirklich hervorragend und verständlich vorgetragen, finde ich. Chapeau. Ich würde nochmal kurz das in 2, 3 Sätzen versuchen zusammenzufassen, was du in den letzten 10 Minuten wirklich super erklärt hast, meiner Meinung nach. Also nochmal dieses Double-Spend-Problem, dieses doppelte Ausgabenproblem kommt eben daher, dass wir, sobald wir uns im digitalen Raum bewegen, eben Daten austauschen. Und dieser Datenaustausch bringt natürlich mit sich, dass Daten einfach kopiert werden können. Und wie du schön gesagt hast, bei einer E-Mail, bei einem Foto, bei einem Bild, vollkommen egal. Ich habe das Bild bei mir, ich verschicke das, der Empfänger hat es. Kennt man ja auch beispielsweise in WhatsApp, du bist in diesem Medienbereich, jeder hat diesen Medienbereich in dem Chat. Bei Geld ist das aber natürlich nicht gut, da wollen wir das nicht haben. Und hier stellt sich jetzt eben genau dieses Problem der doppelten Ausgabe. Und bisher wurde das halt klassischerweise gelöst, dass man eben diese eine Instanz in der Mitte benennt, die sagt so und du schaust jetzt bitte nach, dass dieses Geld wirklich nur einmal ausgegeben ist. Und wie du auch super erläutert hast, es geht natürlich mit einem gewissen Vertrauen einher. Und bei Bitcoin ist es eben so, durch dieses dezentrale Kassenbuch, in der Technikfolge gehen wir weiter darauf ein, wird eben dieses Vertrauen eliminiert, weil man im Endeffekt allen misstraut. Du vertraust niemand, du glaubst nur dir selbst, du schaust auf dein Kassenbuch und wenn da exakt der Eintrag ist, der da stehen soll, dann sagst du, okay, passt und weiter geht's. Aber du hast eben dieses Vertrauen in diese zentrale Instanz nicht mehr.
Perfekt zusammengefasst. Und ich glaube, dass man könnte Bitcoin aus verschiedenen Punkten jetzt erklären und auch anschauen, welchen Vorteil es hat. Aber ich glaube, das ist so der Kern, weil es eben, wie gesagt, zum ersten Mal gelungen ist, dass man dieses Problem gelöst hat. Es gab jahrelang davor schon Versuche, das hinzubekommen. Deshalb ist Bitcoin nichts Neues komplett, sondern Bitcoin ist eher, viele sagen, ist so eine Kombination aus vorherigen Ideen und Erfindungen, nur Satoshi Nakamoto, wie gesagt, wer auch immer es war, hat es geschafft, diese einzelnen Puzzleteile zusammenzufügen. Und das ist das Spannende daran, dass er es hinbekommen hat. Er, wie gesagt, er hat nichts Neues erfunden, sondern hat nur geschafft, eine gute Kombination, die sehr clever ist, hinzubekommen, um dieses einmalige Thema zu lösen, was vorher schon viele lösen wollten, aber nicht geschafft haben. Jetzt wissen wir ungefähr, wie Bitcoin aussieht, worum es geht. Jetzt möchte ich vielleicht noch auf zwei Eigenschaften eingehen, die ganz interessant sind. Wir könnten jetzt noch viel, viel mehr machen, aber ich glaube, so zwei wichtige Eigenschaften können wir noch rausziehen, die sehr interessant sind, gerade am Anfang, weil das dann nachher auch für die nächste Folge darüber sprechen, warum Bitcoin eigentlich benötigt wird und warum Bitcoin vielleicht auch für die meisten ja aus dieser Geldsicht sehr interessant sein könnte. Und die erste Eigenschaft ist die Begrenztheit. Ich habe ja schon gesagt, Bitcoin ist an sich in diesem Netzwerk selbst begrenzt. Also die Anzahl der Bitcoin, die alle Netzwerkteilnehmer jemals in diesem Netzwerk verschicken können, also die Anzahl, nicht die Transaktionsanzahl, ist begrenzt. Warum ist das wichtig? Ich will nicht gar nicht in Geldtheorie jetzt reingehen, da kommen wir dabei, glaube ich, in der Folge 3 ist es dann, die Geldgeschichte noch dazu. Warum das so wichtig ist, aber alle Dinge, die wir einem Wert zusprechen, müssen in irgendeiner Form begrenzt sein. Weil wenn du etwas hast, was relativ leicht herzustellen ist, was jeder herstellen kann, was es unendlich auf diesem Planeten gibt, hast du irgendwann, ja, kannst du keinen Wert mehr zusprechen, weil warum auch, ich kann es ja sowieso überall herholen. Deswegen ist es so wichtig, dass ein Wert und auch gerade ein Geld begrenzt ist und Bitcoin ist eben begrenzt. Und wir kennen es ja, Euro kennen wir alle, ein Euro-Stück kannst du unterteilen 100 Cent. Bei Bitcoin ist es eben so, jetzt kann ich auch die Zahl endlich sagen, Bitcoin ist nämlich auf 21 Millionen begrenzt. Also es gibt genau 21 Millionen Bitcoin, die wir jemals in diesem Netzwerk haben werden. Das heißt also, wenn ich einen Bitcoin habe, habe ich einen Anteil von 21 Millionen Stück. Punkt. Das muss man sich mal merken. Das ist eine ganz wichtige Zahl, weil ich doch noch mit vielen spreche, die dann sagen, ich weiß nicht, wie viel es gibt. Also 21 Millionen könnt ihr euch alle merken auf jeden Fall. Und das Interessante dabei ist, jetzt könnte man sagen, 21 Millionen ist gar nicht viel. Auch jeden Bitcoin kannst du nochmal unterteilen in 100 Millionen sogenannte Satoshis. Das sind die Satoshis, sondern die Cent, die Untereinheiten der Bitcoin. Und Satoshis, haben wir gerade eben gelernt, kommt eben von dem Namen von Satoshi Nakamoto, so hat man das Ganze genannt. Das Interessante dabei ist, diese Anzahl der Bitcoin können wir nämlich überprüfen und kann jeder direkt einsehen, weil wir ja gelernt haben, wir haben ein Kassenbuch mit allen Guthaben, das ist transparent, das ist offen, jeder weiß es. Das heißt, ich kann, also nicht ich, sondern ein Computer kann relativ schnell nachzählen, wie viele Bitcoin denn derzeit im Umlauf sind zum Beispiel. Wie die nachher in den Umlauf kommen und welche Anzahl es gibt und ob jetzt schon alle da sind, das besprechen wir in der Technikfolge noch genauer, das ist gar nicht so wichtig, aber 21 Millionen ist so diese magische Zahl und sie ist eben halt für jeden einsehbar, was das Ganze so schön transparent macht und halt der große Unterschied zu anderen Geldformen, wie jetzt zum Beispiel Gold ist. Gold wissen wir ungefähr, wie viel Gold auf dem Planeten ist, wir haben aber keine konkrete Zahl. Und das ist nochmal der große Unterschied zu bisherigen Dingen, die wir so als Geld genutzt hatten. Also nochmal 21 Millionen unterteilt in 100 Millionen Satoshis und wirklich transparent für jeden einsehbar. Dann würde ich noch reinnehmen die Zensurresistenz und dass es ein freies Netzwerk ist. Weil das Interessante ist, bei Bitcoin kann wirklich jeder mitmachen. Jeder kann zu jeder Zeit teilnehmen und benötigt keine Erlaubnis, weil es gibt ja niemanden, der es kontrolliert. Das heißt, es gibt niemanden, den ich fragen kann, Manuel, darf ich jetzt mitmachen? Im Gegensatz zum Bankensystem, das wir ja kennen, gerade wir in Deutschland sind noch von Vorteil, dass wir alle ein Bankkonto haben dürfen. Das heißt, wir gehen zur Bank, müssen natürlich erstmal um Erlaubnis fragen, liebe Bank, darf ich bei euch ein Konto öffnen, dann brauchen sie Daten etc. Bei Bitcoin ist das nicht der Fall. Wie gesagt, wie man dem Bitcoin-Netzwerk beitritt und wie man das Ganze nutzt, andere Folge. Aber ganz wichtig, jeder kann mitmachen und jeder kann aber auch jederzeit wieder austreten. Das heißt also, es gibt keine Erlaubnispflicht, es ist alles frei. Und dadurch, dass es eben keine Kontrollinstanz gibt, die das kontrolliert, ist halt der Vorteil, dass keine Transaktionen abgewiesen werden können, weil es gibt niemanden, der sagt, das ist eine falsche oder eine schlechte Transaktion, weil sie jetzt politisch irgendwie einen politischen Hintergrund hat, einen kriminellen Hintergrund hat, hat natürlich Vor- und Nachteile. Keiner kann ein Guthaben einfrieren, weil niemand entscheiden kann, ob dein Guthaben jetzt schlecht oder gut ist und niemand wird unterdrückt. Das heißt also, einfach ausgedrückt, Bitcoin unterscheidet nicht, ob du ein Mann bist, eine Frau bist, wo du herkommst, wie viel Geld du hast, welche Hautfarbe du hast, welche politischen Ansichten du hast und welches Vermögen du hast. Was natürlich das Ganze sehr, sehr neutral macht und hat natürlich dadurch große Vorteile. Und dazu noch passend, niemand gibt dir die Regeln vor. Niemand gibt die Regeln vor, wie Bitcoin funktioniert, sondern man kann es sich eher so vorstellen, Satoshi Nakamoto hat vorher die Regeln angegeben, dass aus seiner Sicht Bitcoin so funktionieren soll. Aber an diese Regeln musst du dich nicht halten. Das ist das Schöne daran. Und keiner gibt diese Regeln direkt vor. Das heißt also, man kann auch niemanden angreifen und sagen, hey, wir machen aus diesen 21 Millionen jetzt plötzlich 22 Millionen. Weil das Wichtige wäre, wenn wir aus diesen 21 Millionen 22 Millionen machen würden, dann wäre das Vertrauen schon sehr am Bröckeln. Weil man könnte aus den 22 Millionen auch plötzlich 44 Millionen machen. Oder irgendeiner könnte sich was zuschreiben. Und schon hätten wir ein Problem in diesem zentralen, dezentralen System, weil wir genau das nicht haben wollen. Und jetzt kommt häufig die letzte Frage, und das möchte ich noch ansprechen. Viele sagen eben, ja, wir können doch diese Spielregeln einfach ändern. Und da gibt es ein schönes Beispiel dafür. Du kannst diese Spielregeln natürlich ändern, weil du für dich selbst festlegst, wie du Bitcoin für dich siehst, diese 21 Millionen. Du könntest aber für dich jetzt auch direkt sagen, weil Bitcoin ein offenes Protokoll ist, ein offenes Netzwerk, ich möchte die Spielregeln für mich ändern. Das wäre dann zu sagen, okay, bei mir gibt es 22 Millionen eben. Dann müssten aber alle anderen auch mitmachen, weil ansonsten würdest du nämlich nicht das ganze Netzwerk ändern, sondern du würdest nur deine eigene Ansicht von diesem Netzwerk ändern. Und da gibt es dieses wunderbare Beispiel, wie wenn wir alle zusammen Monopoly spielen, das sind ja Regeln auch vorgegeben, aber wir könnten die Regeln auch für uns selbst ändern und wir gemeinsam einen Konsens finden und sagen, anstatt dass wir jetzt rechts rum spielen, spielen wir jetzt alle gemeinsam links rum. Monopoly-Hersteller hat ja gesagt, das macht man anders, aber wenn wir abends entscheiden, wir machen das rechts rum, kann uns keiner was dagegen tun. Wenn wir uns darauf einigen, spielen wir ja weiter. Problem ist nur, wenn du links rum spielen willst und ich rechts rum spielen will, dann wird es nicht funktionieren. Weil dann spielst du ein anderes Spiel und ich ein anderes Spiel. Und das Gleiche würde bei Bitcoin genauso passieren. Die Regeln sind zwar vom Anführungszeichen Hersteller Satoshi Nakamoto vorgegeben, aber jeder kann selber entscheiden, was es ist. Wir müssen uns nur darauf einigen. Und die meisten Menschen oder alle Menschen im Netzwerk haben sich eben darauf geeinigt, dass unter anderem die Bitcoin-Anzahl auf 21 Millionen begrenzt ist. Deswegen diese zwei Punkte, Zensurresistenz, dass niemand etwas kontrolliert und was abweisen kann und dass es eben frei ist, dass kein Unternehmen, kein Staat, keine Einzelperson vorgeben kann, wie denn diese Spielregeln in dem Bitcoin-Protokoll aussehen.
Sehr schön, auch hier wieder sehr, sehr, wirklich, wirklich super erklärt. Ich möchte nur auch hier wieder zwei Sachen ergänzen. Einmal zur Begrenztheit. Du hast ja gesagt, Bitcoin ist auf 21 Millionen begrenzt und das Eurosystem ist beispielsweise nicht begrenzt. Da kommen wir noch bei der Geldfolge darauf, also wir kommen genau darauf zu sprechen, was jetzt eben essentiell an dieser Begrenztheit ist, weil die Begrenztheit allein ist natürlich nicht maßgeblich für die Eigenschaft eines Geldes. Im Endeffekt, es gibt auch Dinge, die sind selten, sind begrenzt, aber können trotzdem kein Geld sein. Genau den Socken, den ich anhabe zum Beispiel, würde sich nicht als Geld eignen. Und bezüglich dem zweiten Punkt der Freiheit, den du aufgemacht hast, haben wir natürlich alle, vermutlich alle, die diesen Podcast hören, die diese Folge sehen, haben eben eine gewisse Brille auf, nämlich die Brille ihrer Wahrnehmung, ich sag mal der Realität, ihr Alltag. Und vor diesem Hintergrund kann man sich jetzt natürlich zu Recht sagen, wo ist denn das Problem? Jeder kann doch einfach ein Bankkonto eröffnen, jeder kann doch Geld überweisen. Aber, und mehr möchte ich an der Stelle eben noch gar nicht sagen, je nach Quelle 1,7 bis 2 Milliarden Menschen auf der Welt haben dieses Privileg eben nicht. Einfach nur mal, um ein Problembewusstsein dafür zu schaffen, wo eigentlich das Problem ganz vieler Menschen auf der Welt ist, nämlich schon am Zugang. Also es scheitert schon häufig am Zugang zum Bankensystem.
Genau, und glaube ich, da werden wir noch ein bisschen im Laufe dieser Einstiegsreihe auch noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen, warum denn Bitcoin so interessant sein könnte dadurch. Aber ich glaube, jetzt haben wir in einer halben Stunde ganz gut mal zusammengefasst, was denn Bitcoin im Kern ist. Ich möchte es gleich nochmal ganz kurz als Abschluss einmal einen kleinen Überblick nochmal bringen. Also wie gesagt, globales digitales Netzwerk und hier auch gesagt rein digital. Bitcoin gibt es nicht in der physischen Welt. Bitcoin, diese Münzen, die man immer häufig sieht, die gibt es nicht. Das macht natürlich Vorteile, weil digitale Dinge einfach schneller transportiert werden können. Man kann das in Sekunden schnell verschicken und darauf kommen wir aber noch, warum das so interessant sein könnte. Und dieses Netzwerk sind eben Tausende, wenn nicht sogar Millionen Personen untereinander vernetzt und die können sich eben diese Werte in Form von Bitcoin versenden, die wiederum begrenzt sind auf 21 Millionen. Und hier ist eben der große Vorteil, es wird kein Vertrauen in eine zentrale Instanz benötigt. Es gibt keine zentrale Instanz, die Guthaben einfrieren kann, die Transaktion zurückweisen kann, die ich fragen muss, um teilzunehmen, sondern Bitcoin ist offen für alle. Und welche Auswirkungen das jetzt wiederum hat und warum das Vorteile haben könnte und warum man sich mit Bitcoin vielleicht beschäftigen sollte, das werden wir dann wahrscheinlich ab der nächsten Episode angucken, wo wir dann schauen, wozu wir den Bitcoin benötigen. Und deswegen würde ich sagen, für den Anfang reicht es erstmal. Wir werden, wie gesagt, auf alle Themen, die wir jetzt angesprochen haben, findet ihr in der Episodenbeschreibung nochmal weitere Podcast-Folgen in längerer Form. Wir werden euch auch die ganze Einstiegsreihe nochmal unten verlinken, wenn ihr sie weiterleiten möchtet. Gerne an Freunde und Bekannte, wenn es euch gefallen hat, wie ihr das weiterleiten könntet, wo ihr sie auf YouTube und auf Spotify und Apple und allen Podcast-Plattformen findet. und natürlich auch unsere Kontaktdaten noch auf Twitter, E-Mail etc., wo ihr auch natürlich uns Fragen stellen könnt, wenn ihr noch weitere Fragen habt, die offen geblieben sind. Und ja, deshalb würde ich mal sagen, dass es vielleicht die erste Folge mal abgeschlossen ist und ich hoffe, wir konnten ein bisschen was erklären.
Sehr schön. Ja, also ich als Zuhörer muss sagen, es war eine super erste Folge, fand ich, war sehr verständlich erklärt und ich freue mich auf die nächsten Folgen.
Dann hören wir uns bei der nächsten Folge, vielleicht hört ihr ja gleich weiter und dann gucken wir uns an, warum wir den Bitcoin überhaupt benötigen.
So sieht's aus.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Ciao.